Und das ist ja auch ein Kollektivbewusstsein einer ganzen Generation, dass man Erbe quasi nicht anfasst oder Vermögen. Und da steckt eben auch noch dieses menschlich zerstörte Selbstwertgefühl drin, weil man das nicht wert ist. Und man hat ja immer gespart und gespart und dann prüft man am Ende, sind es die Kinder jetzt wert oder nicht. Und jeder versucht eigentlich, das zu bewahren, was da ist und zu vermehren. Und viele zweifeln an sich, weil sie denken, oh Gott, ich habe da weniger aus dem gemacht, was ich bekommen habe. Wo ich sage, ja, du hast ja auch weniger Nachfolger, ist doch okay. Wofür haben wir die Idee, dass es immer so sein und noch mehr und noch mehr und noch mehr werden muss? Diese Befreiung auch davon, wie du sagst, so Schätze hüten, hat ja was sehr Schönes, aber es hat eben auch immer dieses, ich darf fast die Schatzkiste nicht anfassen. So wie, ich kriege eine Schokolade geschenkt, die ich aber nicht essen darf.
Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Mein Gast heute ist Nicole Rupp. Sie ist darauf spezialisiert, Menschen mehr Freiheit, Leichtigkeit und Lebensfreude mit Geld und Erbe zu eröffnen. In ihrer besonderen Kombination als Diplom-Betriebswirtin und systemischer Coach hat sie sich bereits 2003 als erster weiblicher Finanzcoach in Deutschland mit ihrer eigenen Marke Geldbeziehung erfolgreich etabliert. Geldthemen löst sie dabei am Ursprung, auf Beziehungsebene. Als Autorin hat sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht und war mit ihrem Thema in vielen namhaften Printmedien vertreten. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer, der Zukunftsunternehmerin, hast du eine steile Lernkurve.
Erbe ist ja zum einen das, was mir meine Altvorderen hinterlassen haben, meine Eltern oder die Familiengeschichte, oder es gibt ja auch Erbe. In einer anderen Weise muss nicht nur Familie sein, aber es gibt ja auch das Erbe, zum Beispiel, wie man mit Emotionen umgeht, wie man mit Geld umgeht, also das ideelle Erbe. Ich könnte mir vorstellen, Menschen, die immer in den Schulden sitzen, die haben eine andere Art des Umgangs mit Geld und haben ein anderes Erbe mitbekommen, als die eben Vermögen leicht auf und auch eine Leichtigkeit drin haben.
Also ich persönlich sehe Schulden auch nie als per se schlimm. Man muss nur mal differenzieren, sind es Konsumschulden, sind es unternehmerische Schulden, Investitionen, wo noch ein Kredit dahinter steht. Also nicht alles sind ja Schulden, wenn ein Gegenwert da ist. Aber es hat schon eine Prägung, die damit in Verbindung ist. Und ich habe vielen privaten Personen auch geholfen, mit dem Thema Schulden anders umzugehen. Und es hat schon viel mit Schuldgefühlen zu tun. Wenn die erlöst sind, dann braucht man das Thema Schuld nicht mehr herumzutragen, auch im Finanziellen. Klingt zunächst komisch, aber genau darum geht es bei der Beziehung zu Geld.
Nicole, lass mich das nochmal wiederholen. Wenn Menschen mit ihren Schuldgefühlen anders umgehen oder einen anderen Zugang haben oder sie hinter sich lassen können, dann brauchen sie auch finanzielle Schuld nicht mehr.
Genau. Und dann kann sich was Neues ergeben, ja. Und dann braucht man zumindest keine Konsumverschuldung mehr. Es gibt ja auch Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind auf der einen Seite und trotzdem immer mit so einem Ballast an Geldstress rumlaufen. Und von daher sind wir schon beim wichtigen Thema. Also erstmal geht es bei einer guten Geldbeziehung auch darum, Klarheit und Transparenz in die Finanzen zu bringen. Und dann zu gucken, wer bin ich darin? Und manche Menschen denken, sie haben Schulden. Und wenn man dann mal Klarheit reingebracht hat, merkt man, nee, erstmal ist ein größeres Vermögen da. Und andere Menschen denken, sie sind reich. Und wenn man dann guckt, dann merkt man, nee, die haben noch einen Irrekredit auf ihrem Haus und eigentlich gehört ihnen fast noch nichts. Also da ist es auch gut, dieses Denken, Fühlen und Handeln in Einklang zu bringen, ist immer meine wichtigste Botschaft im Unternehmenskontext und wirklich auch diesen Abgleich zu haben im Spiegel des Geldes. Wie ist es denn wirklich? Wie ist die Situation transparent? Und dann kann man auch prüfen, wie geht es mir damit? Und das ist ja mein Steckenpferd, wirklich diese Emotionen ernst zu nehmen, um das integrieren zu können in dieses Denken, Fühlen und Handeln. Weil wir haben noch gelernt, Denken und Handeln, ne? So ist es richtig, so ist es falsch. Das muss man machen. Reiß dich zusammen. Oder auch so tolle Glaubenssätze. Geld verdirbt den Charakter oder was wir da alles so gelernt haben. Oder auch bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich finde, da fängt sie an oder da zeigt sie sich in Beziehungen. Und es ist umso wichtiger im Unternehmenskontext. Denken wir das noch oder hinterfragen wir unser Denken und prüfen mal, wie fühlt sich das an? Und was passt zu mir? Und ich finde, Beziehungen sind so wichtig, da sollte die Beziehung nicht aufhören oder die Freundschaft leiden oder die Vernetzung, sondern da geht es darum, was ist uns wichtig und wertvoll, wie können wir miteinander arbeiten. Da zeigt sich also der Charakter und auch die Beziehungsebene in Unternehmen.
Verstehe ich dich richtig? Erbe ist erstmal eine Geldsumme, Immobilien, was das auch immer ist. Ich erbe da einen Sachwert. Und die Frage ist eben, wie ich es emotional bewerte, ob es Glück oder Segen oder Fluch ist.
Ah, das. Und auch wie weit kann ich mich von alten Verstrickungen erlösen? Also ich bin ja Diplom-Betriebswirtin auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben systemischer Coach und habe das zusammengebracht in das Thema Geld. Und das macht dieses Thema Erbe oder auch Nachfolge so spannend, weil es einfach ganz weitreichende Entwicklung hat. Also es gibt immer noch viele reiche Unternehmer auch die Angst vor Armut haben oder dass sie irgendwann vor einer Suppe im Alter sitzen. Und es kommt ja noch durch dieses emotionale Erbe dieser Nachkriegsgeneration auch, dass immer noch die Angst da ist, es wird nie reichen, es ist nie genug. Und wenn es genug ist, dann passiert wieder irgendwas. Und das im Innern zu erlösen, um da überhaupt mal ein bisschen mehr innere Freiheit reinzubekommen, inneren Frieden und auch auf dieser Basis zu wachsen, das haben wir nicht gelernt, aber ich merke jetzt, ich mache das ja schon seit 20 Jahren, wie wichtig das ist, dass wir bei Geld nicht immer dem Hund hinterherlaufen, so wie der Hund hinter der Wurst nachläuft, sondern wirklich merken, erstmal ist es gut, ist es genug, wo bin ich innerlich wirklich in der Sicherheit, wo bin ich unsicher, und da kann man sich ja Experten und Hilfe holen oder mit guten Freunden austauschen oder selbst einen klaren Blick drauf werfen und wie löse ich das? Aber wir haben alle Emotionen mit Geld, alle. Manche behaupten immer, nee, mich trifft das nicht, ich mache mir keine Sorgen. Aber diese Grundgefühle, so Angst, Scham, Schuld, Wut oder Ohnmacht, kennen wir alle, jeder Mensch. Wir sind es nur nicht gewohnt, im Zusammenhang mit Geld damit ehrlich zu sein, damit umzugehen, das ernst zu nehmen und dann zu prüfen, bin ich das oder ist das übernommen? Quasi ein emotionales Erbe. Eine emotionale Verstrickung, eine Angst, die schon da war, bevor es mich vielleicht überhaupt gab.
Spannend. Also bei dir ist wirklich zu merken, du hast das Thema tief durchdrungen und hast ja schon ein Buch. Der erste Teil sind die Emotionen, die du dann genauer anschaust. Also Scham, Angst, emotionale Kälte, Selbstverleugnung, Misstrauen, Wut im Hinblick aufs Erben, das genauer beleuchtest.
Genau. Also natürlich ist Mindset auch wichtig, weil, um mal ein Geldgedankengeheimnis gleich zu verraten. Wir haben ja immer recht. Also so wie du denkst, bestätigst du dich. Wenn du denkst, Geld verdirbt den Charakter, dann hat dein Verstand genügend Beispiele von charakterlosen Menschen, die deine These bestätigen. Von daher ist es ganz wichtig, zu prüfen, wie denke ich und das mal zu hinterfragen. Also das ist meine Einladung auch für heute. Wirklich stimmt der Schmarrn, den ich denke und macht er mich glücklich und reich? Und da neu zu denken. Allerdings ist es so, dass wir wahnsinnig schnell und viel denken können. Ne? Ich kann schnell reden, aber in jedem Fall denken wir auch sehr schnell. Und das ist der Vorteil von Gefühlen. Wir haben sehr wenige Gefühle, die eigentlich immer wieder die gleichen sind. Und wenn wir da rangehen an die Wurzel und aus einer Angst ein Vertrauen machen oder aus so einem permanenten Schuldgefühl oder auch aus Schuldenpotenzialentfaltung, dann haben wir das erlöst. Deswegen ist es nicht ganz weg. Es wird uns immer mal wieder eine Unsicherheit begegnen. Aber wir entwickeln uns weiter. Und das ist enorm kraftvoll. Und ich sage immer, es ist viel, viel leichter, sich immer wieder emotional in die Befreiung zu bringen, anstatt den Verstand dazu bringen, komplett neu zu denken. weil wir da uns sehr konzentrieren und fokussieren müssen. Von daher ein neuer Gedanke am Tag für die nächsten 3 Wochen gedacht, reicht völlig. Und ansonsten wirklich sich beobachten beim Denken. Aber spannender und effizienter ist es tatsächlich, das Thema Gefühle, das lange verdrängt war in dem Thema Geld, hochzuholen und zu gucken, was ist meine Wahrheit, was ist mit mir konform und wie erlöse ich das, was mich in Stress bringt und belastet.
Ja, also das ist bei mir auch häufig, dass ich gucke, was macht mir jetzt gerade Druck, was ist da gerade, nochmal dahinter zu schauen, denn mein natürlicher Zustand ist, entspannt zu sein. So, jetzt ist die Frage, was hindert mich da gerade dran? Übrigens, als ich den Spruch zum ersten Mal las, dachte ich, es kann überhaupt nicht sein. Also wenn ja so ein Satz mich aufregt, weil inzwischen weiß ich, das hat was mit mir zu tun, triggert irgendwas. Also die Vorstellung, dass dein natürlicher Zustand Entspannung ist, in meiner Gedankenwelt kam irgendwie gar nicht vor. Also ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, dass wir denken, man muss immer unter Starkstrom stehen, dass uns das kaputt macht, weiß man inzwischen so.
Ja.
Und Stress ist was Punktuelles und nicht was Durchgängiges. Ja. Mir hilft es dann nochmal zu gucken, was lässt mich jetzt eben, was bringt mich unter Druck? Und das hat viel mit dem zu tun, was wir an Botschaften mitbekommen haben. Also Lebensskript, wie man das Ding auch immer nennt. Und das lässt sich verändern, wenn es auch keinen Knopf dafür gibt, würde ich sagen.
Ja, aber wir sind ja der Knopf, ne? Wir sind ja der machtvolle Knopf. Und es verändert sich schon viel durch Bewusstwerden. Auch während wir drüber sprechen, passiert ja schon eine gewisse Entspannung und Gelassenheit mit Geld. Und deshalb ist es so wichtig, öfter über Geld auch zu sprechen, in welchem Kontext auch immer, weil oft tun wir es nur in Not und in Stresssituationen und weil etwas zu regeln ist. Das Erbe steht an, der Unternehmensübergabe. Und dann kommt der Druck rein. Und aus Druck handeln wir immer anders wie aus der Mitte unserer Kraft und Gelassenheit, wo wir dann besonnenere Entscheidungen auch treffen. Und deshalb ist alleine dieses in einem Kontext mal zu sprechen und zuzuhören wertvoll, so wie wir das jetzt tun. Und zu deiner Sache, also ich meine, ich übertrage das genauso auch aufs Thema Geld, weil die Grundhaltung des Menschen ist aus meiner Überzeugung, so wie du das gesagt hast, mit Gelassenheit, diese Ruhe und das innere Vertrauen. Eigentlich sind wir im Vertrauen und wenn wir im Vertrauen sind, sind wir in der Größe. Und in der Größe haben wir keine Not zu sparen. Deshalb diese Tugend, ja, das Buch heißt, wer spart, verliert. Emotional wie finanziell. Es ist eine Tugend, aber auch ein großes Erbe, eine Konditionierung aus Angst. Aus dieser Angst ist reich, das ist nie genug, wir müssen sparen. Nach dem Krieg war das so. Und jetzt ist es halt im Kopf und in der Gewohnheit und im Umgang mit Geld so, aber heilsamer ist es, aus der Gelassenheit herauszuhalten. Heilsamer ist es, aus dem inneren Vertrauen und der Fülle herauszuhalten. Und da gibt's keinen Knopfdruck. Es kostet lediglich Zeit. Zeit, sich zu nehmen, durchzuatmen, zu prüfen, bin ich bei mir oder versuche ich es anderen recht zu machen oder gibt es eine Überzeugung, wie ich handeln müsste, obwohl ich es anders machen will. Und das in Einklang zu bringen, macht Freude, weil es erfüllt und glücklich macht, ne? Wenn wir dann wieder im Einklang handeln.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Erben ist ein Geschenk und eine Verpflichtung. Es gibt ja um dieses Erben drumherum ganz viele Geschichten. Ja, seid ihr noch gut miteinander? Es gibt, glaube ich, gibt's in jeder Region in Deutschland im Dialekt dann, seid ihr noch gut miteinander oder habt ihr schon geerbt oder vererbt? Ne? Also die beiden Geschwistern, glaube ich, wird im Süddeutschen viel benutzt, dieser Spruch. Also es macht sich an dem Erben ganz vieles fest, an alten Verletzungen oder dem Gefühl, ich bin damals zu kurz gekommen als Kind. Und wenn jetzt alle gleich kriegen, dann ist das ungerecht, weil der eine oder die andere sind damals eh schon besser weggekommen. Ja? Also da wird ja schon deutlich auch im Sprachgebrauch, dass da mehr dran hängt als nur irgendwie Geld von Konto zu Konto. Und gerade bei der Unternehmensnachfolge ist es ja die Frage, wie sehr fühle ich mich dem Unternehmen verbunden? Will ich mich engagieren, das in die Zukunft zu führen, überlasse ich das deinem Bruder, der Schwester, wie auch immer. Also das ist ja so eine Gemengelage.
Ja, klar. Und es ist auf jeden Fall ein Geschenk und eine Verpflichtung, da hast du recht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ja, so wenn wir uns auf diese weibliche Art und Weise mit Geld beschäftigen oder auch mit Nachfolge, dann denkt man ja manchmal, Frauen müssen da noch was lernen, was sie noch nicht wissen, ne? Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich sage immer, wir bringen schon alles mit, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Gesetzeslage ja noch gar nicht so alt ist, dass Frauen gleichberechtigt wählen dürfen, gleichberechtigt verdienen. Den Zustand haben wir leider immer noch nicht erreicht. Und auch dieses, es gibt kein Unrecht und zugleich gibt es ein Unrecht, je nachdem, wie weit man zurückgeht. Frauen dürfen ja auch erst seit kurzem erben, ne? Also von daher ist ja auch in dieser Kriegs-Nachkriegsgeneration immer noch sehr viel an Frauen vorbeigeerbt worden und der erstgeborene Sohn hat das Erbe noch bekommen. Also wir haben ohnehin eine große Verschiebung, real, und wir haben auch emotional natürlich schon dieses Ungleichgewicht und dieses der weibliche Selbstwert, bin ich als Frau immer noch weniger wert, das sitzt irgendwo noch dahinter. Und beim Thema Erbe, es ist auch spannend, derjenige, der zuerst sagt, geht's dir jetzt ums Geld, ja, das ist so ein bisschen immer... Angriff ist die beste Verteidigung, weil demjenigen geht's vielleicht tatsächlich ums Geld, aber alle anderen fühlen sich dann berufen, nur noch beweisen zu müssen, dass es ihnen nicht ums Geld geht. Und deshalb verlangt Geld sehr viel Ehrlichkeit, auch wirklich mal ehrlich zu sagen, okay, jetzt geht es auch hier ums Geld und um die Vermögenswerte, die da sind, und lasst uns doch mal genau darüber sprechen. Und dann kann man das auch sehr klar und einfach tun, aber man merkt schon, auch das erfordert wieder diese Emotion von Scham und nicht, dass jemand denkt, ich bin unverschämt und ich will zu viel und mir geht's nur ums Geld und ich bin kaltherzig. Das alles draußen zu lassen und ganz selbstbewusst und souverän zu sagen, stimmt, genau, es geht ums Geld. Lasst uns mal klar einen Blick drauf werfen, was ist da, wie ist der Wunsch. Von daher, wie du schon sagst, Erbe ist ein Geschenk. Das heißt ja nicht, dass wir einen Anspruch drauf haben, ne? Es ist ein Geschenk und im Grunde dürfen wir bedingungslos das lieben und annehmen, was wir bekommen oder bekommen werden oder auch was wir planen weiterzugeben, frei von der Verpflichtung, weil das auch schon wieder Stress ist. Und dann wird es auch verwickelt für beide Seiten. Es gibt auch viele tragische Geschichten, weil sich Menschen verpflichtet fühlen dem Erbe und bloß kein Stück vom Hof verkaufen. Der Vater würde sich im Grab umdrehen, wo ich mir denke, der hat sich schon x-mal umgedreht, weil es ist doch gar nicht mehr da, der es erbt. Also wofür machst du dir denn Stress? Gehst doch ein bisschen anders an. Und dieses ist anders anzugehen, also Geld, Vermögen, auch ein Unternehmen zum eigenen zu machen, das ist ja das, worum es geht.
Es geht bei der Nachfolge nicht darum, die Schätze zu hüten, sondern darum, die Zukunft zu gestalten. Ich habe eine gute Bekannte, die vor 10 Jahren starb, wo ich das wirklich hautnah erlebt habe, dass ihr Erbe, ihr Familienerbe, sie wollte es immer dem Vater recht machen, der schon lange tot war, statt zu gucken, was hat sie da, um eine bessere Welt zu schaffen. Und da gibt es ja ganz tragisch, ich glaube, da kennt jeder so eine Geschichte. Und die Frage ist eben, wie gehe ich damit um? Was heißt das für mich? Die biblische Geschichte mit den Talenten, was mache ich mit dem, was mir da geschenkt wurde? Vergrabe ich es oder versuche ich, was Neues zu machen?
Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast mit diesem Schätzehüten. Das ist ja auch ein Kollektivbewusstsein einer ganzen Generation, dass man Erbe quasi nicht anfasst oder Vermögen. Und da steckt eben auch noch dieses menschlich zerstörte Selbstwertgefühl drin, weil man das nicht wert ist. Und man hat ja immer gespart und gespart und dann prüft man am Ende, sind es die Kinder jetzt wert oder nicht. Und jeder versucht eigentlich, das zu bewahren, was da ist und zu vermehren. Und viele zweifeln an sich, weil sie denken, oh Gott, ich habe da weniger aus dem gemacht, was ich bekommen habe. Wo ich sage, ja, du hast ja auch weniger Nachfolger, ist doch okay. Wofür haben wir die Idee, dass es immer so sein und noch mehr und noch mehr und noch mehr werden muss? Diese Befreiung auch davon, wie du sagst, so Schätze hüten, hat ja was sehr Schönes, aber es hat eben auch immer dieses, ich darf fast die Schatzkiste nicht anfassen, so wie ich kriege eine Schokolade geschenkt, die ich aber nicht essen darf. Und da in dieses Zukunft gestalten gehen, also wie gestalte ich ein Erbe, wie gestalte ich ein Unternehmen nachhaltig, so dass es mich überleben kann, dass es Sinn macht, dass es Freude bringt. Warum soll es nicht Freude sein? Und das ist ja auch meine Mission, Glück ins Geld zu bringen, weil Geld haben wir genug, wir gehen nur sehr schräg damit um.
Also dieses Schätze hüten, die andere Seite wäre so Besitzstandswahrung, ist ja auch so ein deutsches Wort. Ja. Ne? Also wo dieses, muss ja alles festhalten, statt wirklich zu gucken, dass man aus dem was macht, dass man gestaltet, was in die Welt bringt davon. Warum ist bei uns Geld ein Tabuthema?
Also Emotionen wurden da nie so drin geduldet und von daher ist Geld an sich ja schon immer so ein bisschen in der Schämecke und ich denke auch, das hat noch die Wurzeln im Krieg, ne? Also da gibt's ja viele so, da spricht man über all das nicht drüber und ich glaube, das deutsche Bewusstsein ist sowieso noch sehr schuldgeprägt und vorsichtig und eigentlich müssen wir unseren Schuldigen tun und dürfen uns sowieso nicht freuen und müssen jetzt Leistung erbringen und so weiter. Es ist halt eins der emotionalsten Themen, das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn um etwas gestritten wird auf diesem Planeten, dann sind es immer Glaubensfrage oder Geld. Und wir tun so, als könnten wir das lösen, indem wir rein rational damit umgehen. Und als sei Geld ein rein rationales Thema und jede Entscheidung rein rational, was ja eine irrsinnige Selbstlüge ist. Für mich ist es kein Tabu. Du siehst ja, ich spreche sehr gerne und fröhlich und frei darüber. Manche Dinge gehören dann in den persönlichen Kontext, manches kann man nach außen tragen. Aber es lohnt sich immer, das Tabu zu durchbrechen, durch das drüber sprechen und auch durch das hervorholen, was unter den Tisch gefegt wird. Auch wenn es der letzten Generation immer leichter fiel, sich am Außen zu orientieren, Status aufbauen, nach außen muss alles gut wirken, meine Familie, alles in Ordnung, wie es dahinter ausschaut, war egal. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo das einfach mehr zusammenkommen darf. Und da gehört auch dazu, nicht nur nach außen gut auszuschauen, sondern wirklich authentisch und ehrlich mit sich selbst vor allem zu sein, ne? Und da ist es ein ganz wertvolles Ding, diese Schatzkiste Geld aufzumachen und dieses Tabu zu durchbrechen, indem man Stück für Stück Selbstehrlichkeit in den nächsten Beziehungen ehrlicher drüber spricht und das Thema erleichtert und dadurch auch einen besseren Austausch hat, indem wir auch mal über Ängste sprechen oder über Werte oder worum geht's überhaupt. Das finde ich immer noch das Tragische, dass viele bei dem Thema Erbe an Tod denken. Und nicht daran, dass es um ganze Lebenswerke geht, um was Wertvolles, um wie können wir das bestmöglich gestalten. Und das erfordert natürlich ein viel früheres darüber sprechen und nicht dann erst dieses ganz krampfige am Ende und wie können wir jetzt noch hier Steuern sparen und das machen und das dann so eng machen, ne?
Hast du eine Idee, warum, wir hatten es eben schon angesprochen, aber warum tun sich Frauen mit dem Thema Geld schwerer? Ist es der Teil, dass wir weniger Übung haben? Also natürlich bin ich geprägt von den Geldgeschichten meiner Großmutter und Mutter, Jahrgang 1910 und 1940, ja. Das habe ich ja mitgekriegt. Was ist deine Idee dazu?
Deshalb liebe ich das ja auch, so in dem Thema zu arbeiten. Ich glaube, dass es hier ein ganz großes weibliches Selbstwertthema gibt, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ursprünglich war Geld ja ein Thema von und für Frauen. Dieser Austausch für alle Sorgen in der Sippe und so weiter. Eigentlich hatten Frauen das Geld in der Hand, dann gab es Handelswege, dann gab es Übergriffe, Kriege. Dann wurden die Frauen da rausgedrängt, wir müssen das machen. Und jetzt haben wir da so patriarchale Strukturen über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt. Das ist ja klar, dass Frauen da viel verunsicherter sind und irgendwie schon denken, Geld ist männlich. Ich habe heute Morgen gefragt, 200 Frauen, wie denkt ihr über Macht? Und ganz viele denken da sofort an Männer und an Politiker. Und das wieder zu seinem zu machen und zu merken, es geht um meine Macht, es geht darum, mein Leben zu gestalten. Und von daher, Frauen wurden schon sehr aus dem Thema herausgedrängt. Und auch heute noch passen diese Bilder, die wir im Kopf haben, die Prägungen nicht zu dem, wie wir es eigentlich innerlich machen wollen, ne? Also so auf dem Flohmarkt, wenn ein Junge sein kaputtes Auto verkauft, sagen wir immer noch ganz stolz, das wird mal ein guter Geschäftsmann. Bei einem Mädchen ist es nachweislich immer noch nicht mit dem gleichen Stolz, sondern immer noch mit der Angst, ihr könnt ein Stück Herz fehlen. Und es hat nichts mit weiblich oder männlich zu tun, sondern mit Prägungen. Wir wurden alle noch so erzogen, dass eben Frau sozial sein muss und muss sich sozial beweisen. Wir haben alle diese Bilder im Kopf, dass Frauen, die Karriere machen, irgendwie ein Stück kaltherziger vermeintlich sind. Und das aufzulösen und zu sagen, das ist doch alles Käsequatsch, können wir vergessen. Und wer bin ich und wie möchte ich diese Welt prägen? Da gibt es sehr viele Verletzungen, ne? Dass man gesagt hat, ach, halt dich da raus, da bist du zu blöd dafür, haben auch wirklich viele Frauen gehört, ne? Während man sich mit dem Jungen hinsetzt und ihm erklärt, wie das funktioniert. Du brauchst es mal nicht, ne? Du hast mal einen Mann, der dich versorgt. Das ist noch nicht so viel weit hinter uns. Und eben auch, dass Frauen davor stehen und denken, dieses Geld machen ist nicht meins. Aber wir reden ja nicht von Geld machen, sondern mit Geld freudvoll umgehen, es sinnvoll investieren in etwas, das wächst und blüht. Und das ist ein sehr weibliches Prinzip. Also ich sage immer, es ist eigentlich wie in der Natur. Ziel haben und dem Nachjagen ist ja nur ein Teil. Aber der andere Teil ist ja auch, dass wir ein Feld bestellen, auf dem was wächst, ne? Mit unserem Sein, aber auch mit unserem Geld. Und mit der Art, wie wir es tauschen, wie wir großzügig sind Und deshalb ist es auch toll, wenn sich mehr Frauen einbringen, weil dadurch auch mehr Großzügigkeit und Wertschätzung gelebt wird. Auch das ist statistisch nachweisbar, dass nachhaltige Entwicklungen immer von Frauen gestoßen werden, weil die bereit sind, mehr Geld für Bio auszugeben oder für eine Weiterentwicklung bei Autos oder für Ökologie. Also das ist wundervoll. Und am Ende ist es nicht Mann, Frau, sondern wir alle haben männliche und weibliche Anteile. Aber es geht darum, dieses Thema Geld wieder mit diesen weiblichen Facetten auch zu beseelen und zu bereichern. Und von daher hoffe ich, dass mit dem Zuhören auch immer mehr Frauen das Thema Geld leichter nehmen und merken, ich muss mich nicht verbiegen, ich muss nicht anders werden, ich muss schon gar kein Mann werden, um Geld und Macht haben zu wollen. Ich bin gut so, wie ich bin. Und ich mache das Beste aus den Möglichkeiten, die ich habe.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Also wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Warum hängt Geld oft mit unangenehmen Gedanken und Gefühlen zusammen oder ist es damit verbunden? Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, es hängt, dass wir in Deutschland, also die Amerikaner zeigen ja gern, was sie haben. Das ist ja bei uns eher verpönt, mit der Rolex, die mal als erstes auf den Tisch zu legen. Und die Geschichte so nach dem Krieg, zwei Weltkriege und dass uns das da dranhängt. Das Thema Sparen, auch in unserer Familie war das immer wieder Thema, für mich abstrakt, aber die Inflation und die Geldentwertung und neues Geld und das dann alles war kaputt und solche Dinge kenne ich noch aus Erzählungen, obwohl das auch zu meiner Kindheit lange her war. Sind das die Dinge oder sind das andere oder was hast du rausgefunden in deiner Arbeit?
Also natürlich prägen Kulturen und ich habe 3 Jahre auch im Ausland gelebt und bin sehr fasziniert. Deshalb spreche ich auch immer über Glück und Geld. Erstens, weil beides die gleiche Wurzel hat, nämlich gute Beziehungen. Ohne Beziehung ist Geld wertlos. Und ohne Beziehung sind wir auch nie glücklich als Mensch. Ne? Wir brauchen nicht nur Essen und Trinken, sondern eben auch Liebe und emotionalen Austausch. Und die glücklichsten Länder sind ja eher die ärmeren oder auch Bhutan, eins der ärmsten Länder, immer wieder ganz oben auf der Skala. Also man merkt, dass Kultur und unser Wertesystem schon sehr prägt. Und wir hatten halt hier ein sehr starkes Leistungsdenken, was auch viele in Burnout gebracht hat. Das macht nicht glücklich, ne? Und von daher diesen Selbstwert zu heilen, ich bin gut genug, so wie ich bin und nicht nur durch das, was ich leiste. Meine Oma hatte das ganz stark, die dachte, glaube ich, wirklich direkt, sie stirbt, wenn sie mal nicht mehr leisten kann, weil sie ist nur das wert, was sie macht. Also Kulturen prägen und innerhalb dieser Kulturen ja auch einzelne Erfahrungen. Und wie du schon gesagt hast, Amerikaner sind viel lockerer. Also diese Selfmade-Millionären von diesen Spandex-Hosen, deren Vater hat immer zu ihr gesagt, woran bist du heute gescheitert? Und daran hat sie sich immer weiterentwickelt, ne? Und bei uns ist es ja eher so die Prägung, oh, was hast du gut gemacht? Und dadurch haben wir ja wahnsinnig viel kultivierte Angst, auch zu scheitern. Und das sitzt uns im Nacken, das sitzt uns aber auch im Kollektiv. Und wir haben viele Erfahrungen gemacht zu den unangenehmen Gefühlen. Das sage ich immer, da kann man nichts richtig und nichts falsch machen. Aber wir denken, so ist es richtig und so ist es falsch. Und wir werden das ja geprägt. Also wenn wir die Zeit kurz haben, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, einer erzählt mir, er war auf dem Rummel, hat das ganze Geld ausgegeben und zu Hause kriegt er wirklich Schimpfe, weil es heißt, Mensch, wieso hast du alles verprasst? Immer verprasst du alles und er geht durch die Welt und denkt, oh, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich verprasse es immer. Und dann entsteht so eine Störung, weißt du, so wie eine Essstörung. Ne? Man kriegt keinen guten, gesunden Umgang damit hin. Und ich habe aber auch den Fall, dass man jemandem Geld gegeben hat für den Rummel und da gab es hinterher Rüge von wegen, ach, wieso hast du nichts ausgegeben? Und sie hat erzählt, sie war so unsicher, was darf sie, was soll sie, dass sie gar keine Lust mehr hat und alles mitgenommen hat und es war auch nicht richtig. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland sehr stark bewerten, sehr stark in richtig und falsch denken und damit auch für ungute Gefühle sorgen, weil wir uns dadurch auch oft das Gefühl geben, wir haben was falsch gemacht. anstatt wirklich zu merken, okay, das war jetzt mal eine spannende Erfahrung, habe ich wieder was gelernt, das nächste Mal genieße ich ein bisschen mehr. Oder stimmt, ich kann mal darauf achten, auch mal was wieder zurückzuhalten und aufzubewahren. Aber es zu merken, jede Erfahrung bringt uns doch weiter. Und dieses sich rügen, das haben ja auch viele noch im Kopf, ne? Man kauft was und geht zu Hause über die Türschwelle und obwohl es nicht mehr Vater und Mutter sind, die dann diskutieren und sagen, was hast du denn da wieder für ein Blödsinn gekauft, haben wir das im Kopf und plötzlich ist das gute Gefühl weg und wir denken, woher kommt das? Man fühlt sich schlecht und schon ist ein Schuldgefühl, ach, hättest du doch gar nicht gebraucht. Ne? Also diese Prägungen, diese Dramen im Kopf, die laufen ja weiter und die machen gefühlsmäßig schon was mit uns und eben leider oft nicht das Gute, das es sein kann. Aber dafür sind wir ja da und beseelen das Thema neu und bringen mehr Genuss und Gelassenheit rein. Und dann fühlen wir auch das. Dann fühlen wir in dem Moment Genuss, Gelassenheit und wie gut sich auch Großzügigkeit im Kleinen oder so, wie wir es uns erlauben können, anfühlt.
Spannend, dir zuzuhören. Vermögen ist ja ein Nomen und ein Verb. Das Vermögen, aber auch ich vermag etwas. Ja. Also eine Bezeichnung für eine Sache und eine Bezeichnung für eine Tätigkeit. Das ist mir so bei deinem Titel, der ja so viel, so komprimiert, so viel drin steckt. Da war mir das nochmals wichtig zu sagen. Ja, ich kann dieses, was mir, das Vermögen, was mir vermacht wird, das Vermögen, was ich besitze, so ja. Als da ist ja so die Schatzkiste. Oder es ist eben eine Grundlage, um etwas wieder zu gestalten. Ich vermag etwas damit zu tun. Wie ist so deine Einschätzung zu dem Thema?
Ja, also ich arbeite ja immer von innen nach außen. Also von daher geht es erstmal um das innere Vermögen und um den Samen, aus dem etwas erwächst. Ne? Und daraus entsteht eben auch reales Vermögen. Deshalb finde ich Geld so spannend, weil es auch das sichtbar macht. Also wenn wir es anlegen und was daraus erwächst, entsteht eine Sichtbarkeit. Es ist eben auch ein guter Spiegel, weil am Ende können wir uns vielleicht belügen des Tages und können sagen, ja, eigentlich geht's mir ja ganz gut oder so. Aber die Zahlen spiegeln das, was ist. Und da merkt man, dass viele Menschen auch ein Problem haben, transparent mit Geld zu sein und selbst ehrlich zu sein und wirklich zu merken, was ist denn wirklich mein Vermögen? Also viele sind ja damit beschäftigt, es kleiner zu machen aus Angst vor Neid. Andere sind wiederum damit beschäftigt, sich größer zu machen aus Angst, dass sie sonst nicht anerkannt genug sind. Und dadurch entstehen so, ich sag mal, Selbstmauscheleien, wo es immer wieder gut ist, sich selbst einzunorden. Wer bin ich? Was kann ich? Und was habe ich wirklich? Und um sich reich zu fühlen, braucht man zum Glück kein großes Vermögen. Das ist eher ein Gefühl, so wie auch eine Freiheit ein Gefühl ist erstmal. Und es geht eigentlich immer von innen. Wenn ich mich innerlich frei mache und befreie und vermögend fühle, dann gehe ich auch souveräner mit Geld um. Dann ist es auch leichter, Vermögen zu schaffen und auch zu halten. Weil viele können sie auch erschaffen, aber schaffen es nicht zu halten und geben sie einfach dann noch schneller aus, je erfolgreicher sie werden. Und diese Muster kann man eben steuern, wenn man bei sich ist und in der eigenen Macht und wie gesagt Geld auch so zum eigenen macht, zu meinem Ich Bin, ne? Und ich gehe so damit um, wie ich es für richtig halte und es zu meinen Werten passt, zu meinem Vermögen, da steckt ja auch dieses Mögen drin, zu dem, was ich mag. Deshalb ist ja auch ein Erbe nie zufällig, sondern es spiegelt ja auch die Werte dessen, was derjenige entweder mochte oder für sinnvoll gehalten hat oder empfohlen bekommen hat, was gut ist, ja.
Super.
Bringen wir den Rahmen komplett.
Also von innen nach außen, Emotionen und die Sachwerte. Das ist ja im Moment jetzt eher so ein Adlerblick über das ganze Thema. Ja. Wenn Absolut. Ich jetzt mich intensiver mit dem Thema beschäftigen will und sage, okay, das, was die zwei da geredet haben und was vor allem Nicole gesagt hat zum Thema Geld, das hört sich klug an. Wie fange ich am besten an?
Also, was ich gerne auch kostenfrei immer wieder zur Verfügung stelle, ist auf jeden Fall so ein Geldfluss. Also wirklich das, was ich eben gesagt habe, mal für Transparenz sorgen. Nicht für eine grobe Transparenz, sondern einmal den Mut haben, beim Thema Geld wirklich selbst ehrlich hinzuschauen, wie ist es denn? Und dann damit in Frieden kommen. Damit wir nicht immer denken, es müsste anders sein. Das ist so wie das Rumgemägle an einem selbst. Wenn ich hier noch ein bisschen anders wäre, wäre es besser. Nee, im Moment ist es so, wie es ist. Und Geld hat immer auch sehr mit annehmen können zu tun. Ne? Also wenn wir gut annehmen können, geben und nehmen, ja, das funktioniert auf finanzieller Ebene, aber auch auf persönlicher. Also sich annehmen können in dem, wie es gerade ist, ist schon mal ein wertvoller Schritt. Diese Transparenz, diese Ist-Realität, so ist einfach mein finanzieller Spiegel im Moment. Und ich bewerte den nicht sofort als schlecht, sondern ich nehme es so an. Und dann wachse ich auf dieser Basis weiter.
Es wäre sowas wie Kassensturz. Jetzt guck ich mal, genau. Was ist denn alles da?
Und auch nicht mit dem Ansatz, sparsamer sein zu müssen, als man gerade ist, sondern wirklich nur Klarheit und Transparenz reinzubringen, ist schon mal sehr wertvoll. Und was man immer machen kann, die eigenen Gedanken hinterfragen. Und eben darauf achten, auch in Verbindung mit Geld, wirklich dieses Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringen. Also ich gebe immer wieder auch in meinen Newslettern wertvolle Impulse, also da gerne eintragen und gerne auch Coachings oder im Bereich Unternehmensnachfolge. Wenn da an meiner Schnittstelle Bedarf ist, gibt es ja auch geförderte Coachings, die ich anbiete. Das lohnt sich schon, weil es einfach schneller geht und mit einer Expertise von außen die Entwicklung viel schneller passieren kann, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schweinehund ansonsten beim Thema Geld immer wieder durchgreift oder die alten Gewohnheiten und Glaubenssätze ist schon groß. Da ist es auf jeden Fall gut, auch wenn man ein Team irgendwie bildet, auch vielleicht mit Freunden oder mit anderen Unternehmerinnen, sich wirklich vernetzt und dranbleibt an dem Thema, weil es ist nicht nur ein großes Tabu, sondern es ist für die meisten Menschen ein Lebensthema und auch zu Recht, weil wir haben da diese hohe Emotionalität, weil es uns immer um Werte, um Selbstwert geht, spiegelt ja auch, wie wichtig es wirklich ist, da eine Heilung auch reinzubringen, ne? Und in diese Selbstwertentwicklung zu gehen für all die Werte, die dann auf dieser gesunden Basis daraus entstehen. Und das lohnt sich zu investieren, Zeit oder auch Geld, eine Begleitung für eine gewisse Weile zu nutzen und auf jeden Fall jeden Gedanken, den man hat, zu hinterfragen. Und wenn negative Gefühle auftauchen, auch immer wieder zu prüfen, wo kommen die her und bin ich das oder ist das nicht genau ein Hinweis auf eine alte Prägung? Auch da kann man sich wunderbar im Leben mit jeder Situation weiterentwickeln und befreien.
Was ist dein wichtigster Tipp an Nachfolgerinnen, an Unternehmerinnen?
Ja, ich fasse den gerne nochmal zusammen mit diesem Geld, Denken, Fühlen und Handeln wirklich ins Reine kommen. Also zweifle nicht an dir, wenn ein krummes Gefühl da ist, sondern achte da darauf, was ist deins zu tun. Und wirklich dieses emotionale Thema in das Thema Geld zu integrieren, bringt eine wahnsinnige Kraft und innere Sicherheit und Stabilität rein. Und vertrau dir auf deinem Weg und hab den Mut, es zu deinem zu machen. Auch das Unternehmen, das du übernimmst und mit den Strukturen, die du ihm schenken willst. Weil alles, ja, ist eben, wie du es vorhin gesagt hast, da. Es ist ein Schatz, den es zu gestalten und weiterzuentwickeln gilt, ne?
Und ich vermute, ist es bei deiner Arbeit wie bei meiner auch, nochmal Reflexionsfragen, nochmal zu gucken, warum glaube ich das, was sind meine Gefühle dazu, das Wechselspiel zu gucken. Das sind ja, ich sag mal, im weitesten Mindset-Arbeit ist ja nichts, was ich mal habe. Ja. Wo ich sagen kann, ich nehme jetzt mal ein halbes Jahr und dann arbeite ich das durch und dann bin ich für den Rest des Lebens safe. Sondern das sind ja Themen, die ja immer wieder kommen und auch vielleicht in einer anderen Facette kommen, auf einem anderen Niveau kommen. Mindset-Arbeit ist nichts Isoliertes, sondern es ist etwas, was im Alltag passiert. Und ein neuer Impuls bringt eine neue Idee und so weiter. Mhm. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, das ist ein lebenslanger Prozess, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Ja, aber wir sind ja auch ein Leben lang in diesem Abenteuerleben drin und ich finde das sehr erheiternd, wirklich zu wissen, ich tue ja nicht nur was für Erbe oder für Geld oder für das Unternehmen oder für die Nachfolge, sondern alles, was ich tue, ist ja die wertvoll investierteste Zeit, weil sich daraus was entwickelt und weil ich immer mehr zu mir werde und immer mehr in meine Entfaltung Kraft und Energie gehe. Von daher, es gibt ja nichts Wertvolleres als dich und dein So-Sein und wenn du dich stärkst, dann stehst du an erster Stelle und auch das ist ein gesunder Punkt. Also wir haben in der Ordnung eine kleine Änderung vorzunehmen, nicht erst das Geld, dann kommst du, wenn noch was übrig bleibt oder danach das Geld, sondern erst mal du. Und wenn du aus dir heraus handelst, dann gestaltest du die Dinge und dann zeigt es sich im Außen nur. Aber du musst dich für nichts aufreiben, weder für Geld noch für ein Unternehmen, sondern du darfst es als Feld der Gestaltung nutzen. Und dann ist es, wie du sagst, also das ist ein ongoing Prozess, aber er fühlt sich auch immer besser an, weil du kommst ja mit jedem Schritt voran und wirst fühlbar reicher, glücklicher, freier. Und von daher wird ja auch der Schaffensraum besser und größer.
Ja, Nicole, ganz, ganz lieben Dank für all die vielen Impulse.
Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ich hier ein bisschen inspirieren durfte und ein bisschen Glück in das Thema reinbringen und reinstreuen durfte.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und im Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.